Deutschlandfunk. Der Tag.
Hamburg vor 3 Jahren. Der G20-Gipfel war in der Stadt und mit ihm auch viel Gewalt, sowohl von der Polizei als auch von Demonstrierenden. Heute ist das erste Urteil gesprochen worden im Zusammenhang mit den Krawallen an der Elbchaussee. Und zwar gegen 5 junge Männer, die mitdemonstriert haben. Wie dieses Urteil ausgefallen ist und auf welchem Stand die juristische Aufarbeitung ist, 3 Jahre nach diesen G20-Ausschreitungen, unser Korrespondent für Hamburg, Axel Schröder, hat den Überblick. Weiteres Thema bei uns sind die Proteste in Serbien. Die dauern ja jetzt schon ein paar Tage, laufen teils friedlich ab, aber nicht nur. Auch da gibt es Gewalt. Protestiert wird eigentlich gegen die erneuten Corona-Auflagen durch die Regierung, aber das ist nur der Anlass. Eigentlich geht es um ein handfestes innenpolitisches Problem. Clemens Fehrenkotte, unser Korrespondent für Serbien, schätzt die Lage ein. Im Podcast von Der Tag. Heute am Freitag, den 10. Juli. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Mit Farbe beschmierte Häuser, Bierflaschen und Pflastersteine, die geflogen sind, eingeschlagene Scheiben, brennende Autos, Molotow-Cocktails. Vor 3 Jahren sind rund 220 Demonstrierende über die Elbchaussee in Hamburg gezogen und haben schwer randaliert im Rahmen der G20-Proteste. Heute hat es ein Urteil gegeben gegen 5 Männer, die bei diesem Zug über die Elbchaussee mitgelaufen sind. Sie sind vom Landgericht Hamburg verurteilt worden zu Haft- und Bewährungsstrafen. Wir gucken uns dieses Urteil nochmal an und wollen wissen, wie die juristische Aufarbeitung der G20-Ausschreitung 3 Jahre später insgesamt eigentlich aussieht. Und das machen wir zusammen mit unserem Korrespondenten für Hamburg, Axel Schröder. Axel, wie ist das Urteil ausgefallen und wie ist es begründet worden?
Ja, also die 5 Angeklagten, die wurden verurteilt wegen Landfriedensbruch und oder Beihilfe zu Brandstiftung. Der Hauptangeklagte, der stammt aus Frankreich, 24 Jahre alt heute, also damals G20-Gipfel, 21 Jahre alt. Er wurde zu 3 Jahren Haft verurteilt, die anderen zu Bewährungsstrafen von über 1 Jahr. Das waren Personen aus Hessen. Es gab auch 2 20-Jährige aus Hessen, die damals erst 17 Jahre alt waren. Die wurden nach Jugendstrafrecht verurteilt und müssen jetzt wegen Landfriedensbruch 20 Arbeitsstunden ableisten. Das ist das Urteil. Ein Stück weit unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft geblieben. Die hatten für den Hauptangeklagten 4 Jahre und 9 Monate Haft gefordert.
Also dann doch noch etwas mehr. Ist dieses Urteil denn jetzt schon rechtskräftig oder wie ist das zu beurteilen?
Also ich kann mir vorstellen, dass das Urteil durchaus nochmal angefochten wird. Zum Beispiel auch durch die Staatsanwaltschaft. Die hatte im Vorfeld schon angekündigt, dass wenn das Urteil allzu milde ausfällt, dass man dann dagegen vorgehen will und in die nächste Instanz, zum Beispiel zum Bundesgerichtshof, gehen möchte damit.
Jetzt laufen ja schon seit Jahren Ermittlungen. Es gibt eine Sonderkommission, Schwarzer Block heißt die. Aber trotzdem bleiben eben nach wie vor viele Dinge unklar, gerade auch wenn wir nochmal den Blick auf die Polizei werfen. Also Ermittlungen gegen Polizeibeamte sind ohne Ergebnisse, obwohl es ja Körperverletzungen gegeben haben soll. Die Verfahren werden eingestellt und bitte korrigier mich, wenn das, was ich jetzt sage, nicht richtig ist. Es gibt bisher keinen einzigen Polizisten, der angeklagt wurde, richtig?
Ja, wenn wir ganz genau sind, es gab 2 Verfahren gegen Beamte im Zusammenhang mit diesem G20-Gipfel. Das eine war ein Streit zwischen 2 Polizisten in der improvisierten sogenannten Gefangenensammelstelle. Da sind sich also 2 Polizisten haben sich gestritten. Der eine hat dem anderen dann den Daumen verstaucht. Da das wurde eben verfolgt und es gab Anfang der Woche, am Montag fiel da gerade das Urteil, ging mit einem Freispruch aus. Da ist ein Beamter aus Bayern hochgereist, privat zum G20-Gipfel, hat sich das angeschaut und hat dann so seine Aussage aus Ärger über die übermäßige Gewaltanwendung seiner Kollegen eine Bierdose,
die Bierdose
auf
war
Polizisten
das.
Ja. geworfen. Da gab es also auch sehr akribische Nachforschungen. Da wurden Wurfübungen mit der Bierdose gemacht, voll, halb leer, leer. Und am Ende wurde er dann aber freigesprochen, der Polizist. Das sind die einzigen beiden Verfahren, die es gegeben hat. Ansonsten insgesamt 157 Ermittlungsverfahren, von denen aber 120 eingestellt wurden mittlerweile. Vor allem deshalb, weil sich entweder die Vorwürfe als unbegründet erwiesen haben, dass es zwar eine Gewalteinwirkung gegeben hat von Polizeiseite aus, dass die aber durchaus von Recht und Gesetz gedeckt war. Und die anderen Einstellungen sind eben unter anderem deshalb passiert, weil nicht festgestellt werden konnte, wer da wirklich dran beteiligt war. Also man muss sich das ja so vorstellen, dass nicht nur der schwarze Block so schwarz vermummt ist, sondern auch die Polizeibeamten kann man kaum erkennen, wenn die in voller Montur mit Helm und noch einer Sturmhaube drunter da agieren, dann fällt es tatsächlich schwer, wenn es keine Kennzeichnung gibt, die da spielen. Und tatsächlich, ich habe mich mit einem Fall eingehender beschäftigt, eine junge Musikerin, die ganze Stimmung mit Gitarrenspiel und Gesang auflockern wollte. Ich habe jetzt mit ihr gesprochen. Mhm. Der wurde bei einem Einsatz das Schien- und Wadenbein gebrochen mit einem Schlagstock. Und die hat Anzeige erstattet. Dann wurde ermittelt vom sogenannten Dezernat interne Ermittlungen. So heißt das in Hamburg. Da sitzen Polizisten, die letztendlich gegen ihre Kollegen ermitteln, wo eben diese ganzen Fälle auflaufen. Dann wurden Videosequenzen gesichtet. Es war nachher klar, aha, es muss sich um diese Einheit aus Baden-Württemberg handeln. Um 4 Personen, so weit konnte man es eingrenzen. Aber dann wurden die dazu kurz befragt und alle haben die Aussage verweigert. Es ist also klar, einer muss zugeschlagen haben, 3 haben weggesehen. Und auch da kommt man nicht weiter. Auch das Verfahren wurde jetzt erstmal eingestellt. Aber da muss man abwarten, wie es weitergeht. Der Anwalt der jungen Frau hatte Einspruch gegen eingelegt. Da wird man nochmal abwarten müssen, ob es da noch neue Erkenntnisse geben könnte.
Aber trotzdem, so wie du das schilderst, kann man doch sagen, das ist doch schon ein seltsamer Anstrich. Also wenn man weiß, da waren Polizeibeamte beteiligt und man weiß, welche Vorwürfe es gibt und trotzdem kommt es zu keinem Verfahren. Also kann man das logisch erklären, warum das so ist?
Naja, ich habe ein langes Gespräch mit dem Hamburger Generalstaatsanwalt Jörg Fröhlich darüber gehabt. Und natürlich ist es so, dass man, wenn man jetzt eine Videosequenz auf YouTube sieht von einem Polizeibeamten, der auf einen am Boden liegenden einschlägt, da würde jeder von uns und jede erstmal sagen, das darf nicht wahr sein, das ist doch nicht von Recht und Gesetz gedeckt. Da sagt der Generalstaatsanwalt, naja, man muss aber die Vorgeschichte kennen, wie hat sich die Situation entwickelt und ja, natürlich kann es sein, dass derjenige, der da am Boden liegt, vorher hochaggressiv war und sich nicht belehren ließ und die Beamten vielleicht seinerseits geschlagen hat. Also ja, es kommt natürlich auf die Vorgeschichte an, die kennt man oft nicht. Aber er sagt auch, er ist nicht zufrieden mit allem, was das Dezernat interne Ermittlungen in Hamburg, diese Ermittlungsstelle für Polizeigewalt, mit all dem, was die in die Wege geleitet haben. Also es reicht eben nicht, einfach nur nach Süddeutschland zu fahren, die 4 Beamten, über die wir vorhin gesprochen haben, zu besuchen, denen ein Formular hinzulegen und zu sagen, könnt ihr ausfüllen, müsst ihr aber nicht. Wir haben jetzt unserer Pflicht Genüge getan und wir fahren wieder zurück nach Hamburg. Also da sagt auch der Hamburger Generalstaatsanwalt, da muss es tatsächlich mehr geben. Da muss eine Vernehmung stattfinden, den muss auf den Zahn gefühlt werden. Denn am Ende haben wir 4 Straftäter, einer schwere Körperverletzung im Amt, die anderen Strafvereitelung im Amt, aber man kommt nicht an sie ran. Und das halte ich tatsächlich für ein Riesenproblem. Denn es bleibt eben dieser bittere Nachgeschmack, es wird da mit zweierlei Maß gemessen.
Nämlich das zweierlei Maß ist welches? Dass es einen gewissen Chorgeist gibt, sage ich jetzt einfach mal so, dass natürlich auch der eine Polizist nicht gegen den anderen aussagen möchte?
Ja, ich glaube, das eine ist der Chorgeist innerhalb der Polizei. dann fühlt man sich, so nennt das zum Beispiel der Polizeiforscher Raphael Beer, der an der Akademie der Polizei in Hamburg lehrt, der sagt, es gibt eben dann diese sogenannte Gefahrengemeinschaft, in der jeder für jeden einsteht. Aber auch jemand wie Raphael Beer, der nun selbst als Polizist auch auf Großdemonstrationen unterwegs war, der sagt, wenn er sich die vielen, vielen Aufnahmen anschaut von den Ausschreitungen bei G20, auch von Polizeiübergriffen, auch Aufnahmen, die die Öffentlichkeit nie zu Gesicht bekommen hat, die also nur polizeiintern kursieren, dann fühlt er sich schwer verunsichert, was das Rechtsempfinden angeht. Da sagt er, das sind oft so eindeutige Situationen, die müssen eigentlich geklärt werden. Aber ein Punkt kommt noch dazu, sagt er, natürlich ist neben dem Chorgeist, man will die Kameraden, man will die Kollegen nicht verpfeifen, da kommt noch was anderes hinzu, eben dieser Fakt, in dem Moment, wo ich dann 2, 3 Nächte drüber geschlafen habe und mir überlegt habe, Mensch, mein Kollege, ich habe es genau beobachtet, der hat den oder diejenige verprügelt, obwohl er es nicht hätte tun dürfen. Ich zeige den jetzt an. In dem Moment hat er sich schon der Strafvereitelung im Amt strafbar gemacht. Ein Polizist, der sowas beobachtet, der muss sofort Anzeige erstatten. Tut er das nicht, hat er letztendlich eine Straftat begangen. Und das ist natürlich schwierig, kann ich mir vorstellen, für einen Beamten, der sich das dann überlegt. Und der sich vielleicht auch überlegt, also so schildern mir das Polizeibeamte, mit denen ich dann nach G20 viel gesprochen habe, der sich dann auch überlegt, Mensch, was passiert denn mir, wenn ich mal über die Stränge schlage? Dann möchte ich ja auch, dass meine Kollegen sozusagen die Klappe halten und mich nicht verpfeifen. Das sind sehr, sehr ungute Umstände. Und das führt natürlich nicht dazu, dass die Bürgerinnen und Bürger sagen, ja Mensch, wir haben da vollstes Vertrauen in die Arbeit der Polizei. Das ist tatsächlich der Knackpunkt. Aber die Situation für die einzelnen Beamten, wahnsinnig schwierig. Selbst wenn ich dann sage, Mensch, ich bringe das zur Anzeige und ich kriege dann vielleicht mildernde Umstände, weil ich mich doch noch entschlossen habe, der Punkt, dass ich dann in meiner Einheit verschrien bin als die Petze, als das Kameradenschwein, das bleibt ja bestehen. Das wird bleiben. Also da gibt es tatsächlich, das wird bleiben und ich sehe nicht, wie man da rauskommen könnte. Letztendlich, ja, wäre vielleicht sowas wie eine Art Kronzeugenregelung denkbar, dass man sagt, okay, wenn ihr euch dann doch entschließt zu reden, die Anzeige zu stellen gegen den eigenen Kollegen, dann kommen wir euch auch entgegen, was das Strafmaß angeht.
Dann sind wir eigentlich jetzt schon die ganze Zeit mittendrin, Axel, in dieser juristischen Aufarbeitung. Du verfolgst das ja jetzt schon von Anfang an. Du guckst dir das alles ganz genau an, hast mit vielen Menschen gesprochen. Wie bewertest du das dann insgesamt, die juristische Aufarbeitung jetzt in diesen ganzen Ausschreitungen rund um G20 vor 3 Jahren?
Na, ich finde, das ist eine ziemlich durchwachsene Bilanz. Also einerseits wurde ja wirklich wahnsinnig viel Manpower da reingesteckt, um die Straftaten der sogenannten Störer aufzuklären. Es wurde erstmals eine Gesichtserkennungssoftware eingesetzt, wo Hamburgs Datenschutzbeauftragter schwere Bedenken hatte, ob das überhaupt rechtlich einwandfrei ist. Die sogenannte Soko Schwarzer Block, du hast die eingangs erwähnt, die wurde aufgestockt auf mehrere hundert Beamte aus unterschiedlichen Bundesländern. Und es laufen ja auch noch 1600 Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt. Also das ist eine wahnsinnige Masse an Verfahren, die da zusammengekommen ist. Es hat insgesamt 500 Strafverfahren bzw. Strafbefehle gegeben gegen Störer, gegen G20-Gegner. Mehrere hundert Verfahren wurden aber auch eingestellt. Und wenn ich dann eben auf die andere Seite schaue, und wir haben ja eben lang darüber gesprochen, auf die Verfahren gegen Polizeibeamte, dann ergibt das schon ein sehr, sehr schiefes Bild. Und die Kritik, die äußert dann nicht nur die Partei Die Linke in Hamburg, die Kritik, die äußert, die kommt dann auch aus dem bürgerlichen Lager. Und auch ich finde, das wirft kein gutes Blick auf die Ermittlungsarbeit dieses Dezernats, interne Ermittlungen. Auch vielleicht hätte die Staatsanwaltschaft mehr Druck machen können. Das ist einer der Vorwürfe, die dann auch kommen. Also ich glaube, man tut sich damit keinen Gefallen, wenn man in die eine Richtung wirklich alle Hebel in Bewegung setzt und in die andere Richtung auch nur den Anschein aufkommen lässt, dass da nicht so scharf und so hartnäckig ermittelt wird wie gegen linke Störer, dass eben Polizisten dann am Ende doch besser vor einem straffrei wegkommen.
Axel, danke dir, dass du uns das nochmal zusammengefasst und auch eingeschätzt hast hier im Podcast von der Tag. Danke dir.
Sehr gern.
Vučić ist gefährlicher als Covid. So stand das auf einem Plakat vor ein paar Tagen. Ein Plakat war das von einem Protestierenden in Belgrad in Serbien. Vučić, das ist der Mann, der vor rund 3 Wochen erst mit seiner rechtsnationalen serbischen Fortschrittspartei die Parlamentswahlen gewonnen hat. Und es gibt eben seit Tagen Proteste, teils friedlich, teils auch gewalttätig, gegen ihn und seine erneuten Corona-Einschränkungen. Denn die Fallzahlen, was Covid-19 angeht, in Serbien, die steigen. Deshalb sollte es jetzt eine erneute Ausgangssperre geben von 4 Tagen. Dann aber alles zurück. Jetzt dürfen sich nicht mehr als 10 Personen zusammentreffen, was Protestieren faktisch unmöglich macht. Aber wie wir sehen, das passiert trotzdem seit einigen Tagen, nicht nur in Belgrad, sondern auch in einigen anderen serbischen Städten. Gegen wen oder was richten sich diese Proteste eigentlich? Das kann uns unser Korrespondent für Südosteuropa erklären, Clemens Ferrenkotte. Aber erstmal gucken wir, wie die aktuelle Lage ist.
Den Tag über relativ ruhig. Die Leute kommen immer zu den Demonstrationen am Abend zusammen. Jedenfalls war das seit Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Es ist noch nicht der Freitagabend, aber es kann durchaus sein, dass man natürlich dann wieder auch zusammenfindet und protestiert. Und zwar nicht allein nur halt in Belgrad, sondern halt auch in anderen Städten. Und das ist etwas, womit man rechnen kann. Aber im Augenblick ist also auch ein unglaublich heißer Tag in Belgrad und die Leute sind demonstrativ nicht auf der Straße.
Wer protestiert denn da eigentlich am Abend?
Das ist eine echt interessante Frage, denn es wird natürlich immer sehr schnell ein Schwarz-Weiß-Bild zwischen gemalt, dass das also nun gewaltbereite Hooligans wären und dann die friedlichen Demonstranten, die eigentlich ihre ganzen anderen Anliegen durchsetzen wollten, was nicht allein nur irgendwie mit Drohnen wieder Covid-19-Einschränkung zu tun hat, sondern mit der insgesamt mit der politischen Lage. Mhm. Also wenn das Schwarz-Weiß-Bild trifft nicht ganz so. Wenn man also auch mit serbischen Politologen oder von mir aus auch solch Leuten aus dem ehemaligen Sicherheitsbereich, die sich öffentlich auch äußern dieser Tage und auch heute in Belgrad, wenn man zu denen mal so ein bisschen reinhört, dann sagen die also zum einen waren nicht alle, die mit der Polizei zusammengestoßen sind und Unruhen verursacht hätten, wären Vučić Hooligans gewesen. Sondern es gibt sicherlich bei den Protesten Provokateure des Regimes. Und man sagt, na, das kann man dann gleich diskreditieren. Aber es waren vor allen Dingen halt auch viele junge Leute dabei, die sich einfach auch gegen die Regierung und wenn man so will auch gegen Staatspräsident Vučić wirklich dann auch aussprechen wollen und dafür auch bereit waren, ich will nicht so sagen, Prügel und Tränengas zu inhalieren.
Um das nochmal besser zu verstehen und damit wir das richtig sortiert bekommen. Du hast ja eben schon gesagt, naja, diese Proteste, die richten sich jetzt nicht ausschließlich gegen diese Corona, ich nenne es jetzt mal Corona-Beschränkung. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es ja auch noch um was ganz anderes.
Selbstverständlich. Denn es ist also, bleiben wir aber nochmal kurz bei Corona und den Einschränkungen. Und Serbien hatte enorm, also harte Einschränkungen. Das ging Wochen lang. Dann wurde man von Donnerstagabend in der Wohnung bis Dienstagmorgen 5 Uhr eingesperrt.
Also man durfte gar nicht raus.
Nicht verlassen. Okay. Man durfte raus, ist nur einmal die Stunde für dringendste Einkäufe und das war's. Also das war irrsinnig hartes Regime. Und vor allem für viele Leute war das also... Also wirklich, war immer wieder Wochenendausgangssperre. Und als Vučić das am Dienstag sagt, ja, dann müssen wir eigentlich jetzt angesichts der Zahlen, die sehr schlecht sind in Serbien, müssten wir gegebenenfalls wieder zurückkommen. Da war bei allen dieses Bild, ich möchte nicht wieder komplette Wochenenden und unter der Woche auch Einschränkungen eingesperrt werden. Das ist das eine. Die Proteste wären sicherlich auch etwas anders auch gefallen, wenn es eine andere innenpolitische, und jetzt kommen wir mal auf den zweiten Grund zu sprechen, eine andere innenpolitische Lage gab. Einer der Gründe, wie sich immer viele darauf zurückführen, warum die Zahlen in Serbien wieder deutlich hochgehen, ist, wie wir wissen, es gab ja Wahlen vor 2-3 Wochen.
Richtig.
Und davor musste man ja schon dann irgendwie zeitgemäß, dann fast, das war am 21. Juni, waren die Wahlen Sonntag, und dann musste man ungefähr dann schon so ab Mitte Mai signalisieren, auf der Wunsch, es ist vorbei. Life can go on. Es war wirklich Fußballspiele in Belgrad mit 25.000 Leuten. Da kamen zum Teil Fans aus Montenegro, die haben sich dann hinterher über Bosnien zurückgefahren, weil die haben dann halb Montenegro noch mit damit angesteckt. Das ist ganz klar, dann, wo man dann sagte, ja, Gesundheit geht hier nicht vor, sondern politische Absicht und Intention. Und mit den Folgen muss man sich dann jetzt wieder auseinandersetzen. Und jetzt mal zum Thema auch, was sind denn gegenwärtig Folgen? Es sind also, wenn man die ganzen Infizierungszahlen ansieht, sind über 80% aller Neuinfizierten, die kriegen jeden Tag einen neuen Tagesrekord zwischen 200, 300, manchmal haben sie auch bis zu 400, 450 neue Fälle pro Tag. 80% der Fälle sind alle aus Belgrad. So, und da sind mittlerweile die Krankenhäuser, das ist ja mal das nächste Level, auch schon Aufnahmekapazität zu Ende, auch vor allem in Belgrad. Jetzt sind sie auch schon dabei, wieder zurück zu den Sachen, die wir alle fast im Kopf haben. Wenn man keine Krankenhäuser mehr hat, baut man was. In eine riesige Sporthalle wird umgebaut, in ein Covid-Krankenhaus mit 500 Betten. All das ist der Boden dafür. Wir sagten, wir sind damit unzufrieden. So kann man an sich mit diesen, und die haben ja echt harte Opfer auch auf sich genommen bei diesen ganzen Einschränkungen, dass das so verspielt wird. Und wie gesagt, ein letztes Wort auch noch zu den innenpolitischen Lage. Die Wahlen, wie sind die ausgegangen? Die sind mit fast einer Zweidrittelmehrheit der Regierungspartei ausgegangen. Die Opposition hat zum Teil gar nicht teilgenommen, weil sie sagten, wir haben sowieso keine Chance, weil Medien werden größtenteils singen immer das gleiche Lied. Wir können auch gar nicht durchdringen, es ist kein fairer Wettbewerb und schon gar nicht in Corona-Zeiten, dass man da Wahlkampf machen konnte. Das ging ja alles gar nicht und dann dominiert einfach die Regierungspartei und der zwar nicht zur Wahl stehende, aber alles dominierende Staatspräsident. Parlamentarisch ist da im Prinzip dort eine sicherste große Mehrheit der Regierung erzielt worden.
Das heißt aber, die Leute, die jetzt bei den Parlamentswahlen auch abgestimmt haben, wahrscheinlich auch für Vučić, das sind jetzt auch diejenigen, die auf die Straße gehen, weil sie irgendwie erkennen, Moment mal, vielleicht sind wir da ein bisschen fehlgeleitet worden.
Das können wir natürlich nicht Ihnen, also mit Sicherheit sagen, ob das jetzt nun dieselben sind. Aber was man durchaus sagen kann, ist, dass die Enttäuschung nicht alleine bei jungen Leuten dabei ist. Es gibt sehr unzuverlässige Zahlen. Auch in Belgrad können wir es durch unsere befreundeten Korrespondenten, Stringer, die für uns arbeiten, die gucken sich das jeden Tag an, abends auch. Alles, was außerhalb von Belgrad ist, können wir fast kaum seriöse Sachen dazu sagen. Ob das Novi Sad, einfach auch eine andere große Stadt gleichermaßen, ob da Tausende hingehen und wer das ist. Aber was wir mit Leuten, mit denen wir dann gesprochen haben, beziehungsweise muss man ja einschränkend sagen, unsere Mitarbeiter in Belgrad, die sagen sehr wohl, es geht sehr wohl auch um die Frage, welche Art von politischer Zukunft hat eigentlich dieses Land unter den gegebenen Umständen. Das wird jetzt auch zementiert.
Und welche Zukunft hat es?
Also eine Prinzip vollkommene Umwandlung von unmittelbar nach 2003 erfolgten Demokratisierungsfortschritten hin zu einem, man will fast sagen, einer Autokratie mit einem beherrschenden Menschen. Alle anderen staatlichen Institutionen sind untergeordnet und erfüllen nicht ihre eigentliche Funktion. Und insofern ist dann also weder, was die parlamentarische Opposition angeht, noch von mir aus eine medienpolitische, gar nicht zu erkennen. Und in diese Zukunft gucken die. Und letztes Wort noch dazu, es verlassen natürlich dann auch viele, sobald das wieder Corona-mäßig geht, weiterhin das Land. Da wird abgewandert. Und zwar nicht zu knapp.
Was heißt denn das nicht zu knapp? Also wie viele Leute machen sich da auf den Weg? Wohin gehen die?
Die eigentliche, sag ich mal so, Wanderungsbewegung, wenn man so möchte, was den Arbeitsmarkt angeht, geht seit vielen, vielen Jahren. Und die gehen nach Deutschland, sie gehen nach Österreich. Es gibt ja eine riesige Enklave. Sie gehen in die Schweiz, wenn es geht. Großbritannien war lange Zeit ein Ziel, ist aber jetzt aus bekannten Gründen nicht mehr möglich. Und es sind gegenwärtig noch 7 Millionen. Die Prognose, sowohl also demografisch, über was für ein Land redet man da von mir aus in 10, 15 Jahren, die Prognose lautet, dass in 15 Jahren nur noch 4 Millionen Serben in dem Land leben werden. So, das heißt, wer zahlt dann noch die Rentenversicherung? Wer zahlt Arbeitslosenversicherung? Wer zahlt Infrastruktur? Das ist die Perspektive.
Wer zahlt überhaupt dann noch Steuern? Ne? Wird ja dann auch immer weniger.
Ist nicht mehr möglich.
Genau. Aber das ist doch auch etwas, was der Regierung bekannt sein muss, wovor sie eigentlich auch nicht die Augen verschließen kann. Aber das nimmt man im Kauf im Sinne von dann lieber einen autokratischen Regierungsstil einführen?
Also selbstverständlich, ich meine, die Ministerpräsidentin und sowohl auch der Staatspräsident ist ja auch überhaupt denen nicht verborgen geblieben, ganz im Gegenteil. Das ist auch eine Entwicklung, mit der sich das mit dann zweigleisig muss man dann fahren. Das zweite Gleis, was verfolgt wird, ist natürlich, dass man versucht, ausländische Investitionen reinzuholen. Das geht zurzeit mit relativ großem PR-Aufwand, was die Chinesen angeht und nicht allein nur bei der Lieferung von Corona-Hilfsmaterial. Das geht auch zum Teil über Russland, nachdem Corona-Pandemie aufging. Die erste Auslandsreise des russischen Außenministers ging nach Belgrad. Gleich unmittelbar nach den Wahlen. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, die wirtschaftliche Entwicklung ist entscheidend, sind die Europäer, ist die EU. Die Investitionen sind deutlich viel höher. Und dadurch hofft natürlich auch so eine Regierung, und die sehen natürlich schon solche Entwicklungen, dass mit Blick auf Arbeitsplätze es da Fortschritte gibt. Letztes Wort noch, was die Perspektiven angeht. Es rechnen viele in Belgrad mit, dass die werden diese Demonstration jetzt so fading out. Das wird jetzt nicht mehr lange dauern. Das gab es immer wieder mal. Aber es dürfte eine neue Qualität erfallen im Herbst, wenn nämlich die ganzen Arbeitslosen nicht mehr durchbezahlt werden können. Und dann die wirtschaftlichen Folgen, von denen ja jeder Staat betroffen ist in der Corona-Pandemie, deutlich zu Tage werden. Und dann kommt auf das alles zusätzlich zu dem, über was wir uns eben unterhalten.
Schneller als man Blaubeerpfannkuchen sagen kann, ist es vorbei. Der Tag von heute und damit auch für die ganze Woche. Das Gute ist, ab Montag ist Katharina Peetz da und macht einfach weiter mit der Tag. Feedback an uns immer gern, dertag@deutschlandfunk.de. Wir hören uns bald wieder. Sonja Meschkat, mein Name. Danke fürs dabei gewesen sein.